man muss sehen, das bringt was. Es bringt was für die Gesellschaft, es bringt aber auch für alle was und es schließt niemanden aus.
Wann hat man eigentlich begonnen, Städte für Autos zu planen und wann hört es wieder auf? Wann plant man Städte wieder für Menschen? Ja, hallo und willkommen zum Videopodcast What's Next? 11 Ideen für eine bessere, gerechtere und nachhaltige Welt des Next Incubators. Der Next Incubator ist der Innovations- und Nachhaltigkeitshub der Energie Steiermark. Mein Name ist Christa Kleuphofer-Krampel und ich darf heute hier mit Lina Mosshammer sprechen. Lina Mosshammer ist Mobilitätsexpertin. Sie ist unter anderem beim VCÖ tätig, ist Co-Gründerin von Women in Mobility und Punkt vor Strich. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch über eine klimafreundlichere, klimafittere Mobilität. Hallo. Ja, hallo. Ich sitze hier mit Lina Mosshammer. Lina Mosshammer, ich freue mich sehr, dass du da bist, heute bei mir. Du bist ja ein wahrer Tausendsasser im Bereich Mobilität, Women in Mobility, Co-Founderin auch von Punkt vor Strich und auch bist auch beim VCÖ, Verkehrsclub Österreich. Da tut sich sehr viel, das hat alles mit Mobilität zu tun. Vielleicht kannst du mir einfach nur ganz kurz auch ein bisschen erzählen, was machst du da, warum tust du, was du tust, was sind deine Beweggründe?
Ja, also ich glaube, nachhaltige Mobilität ist einfach ein super wichtiges Thema. Ich bin da mehr reingestolpert. Also während meinem Studium habe ich viel mit nachhaltiger Mobilität und mit Experten, Expertinnen aus dem Bereich zu tun gehabt. Habe dann auch meinen ersten Job in dem Bereich gehabt und bin einfach, ja, verliebt in das Thema, ist vielleicht zu übertrieben, aber hat mich einfach mitgerissen. Und dementsprechend bin ich dann auch dort geblieben, auch schon während meinem Studium, habe mir das immer mehr aufgebaut. Und jetzt habe ich so viele Hüte, einfach weil es so interessant ist und weil so viele Aspekte interessant sind. Also beim VCÖ bin ich im Bereich Verkehrspolitik, mache hier vielfältigste Themen und wir schauen, dass wir nachhaltige Mobilität voranbringen. Und bei Women in Mobility geht es wirklich um diesen Teilaspekt, wie kann ich Mobilität inklusiver gestalten, wie kann ich die verschiedenen Bedürfnisse mit reinbringen, wie können auch wir als Frauen lauter werden in der Mobilität. Wir haben jetzt circa 20% Frauen in der Mobilität. Wir brauchen einfach mehr, wir brauchen grundsätzlich mehr Diversität, um auch um zu nachhaltiger Mobilität zu kommen und das auch menschengerecht zu gestalten.
Weil du sagst 20% Frauen in der Mobilität, ja. Wie stelle ich mir das vor? Wie geht es dir das an, damit dieser Anteil größer wird? Ich kann ja nicht auf die Straße gehen und kann Flyer verteilen.
Nein, also ich glaube, das sind viele Unternehmen, die da auch schon wirklich dahinter sind, dass da mehr Diversität, mehr unterschiedliche Personen in die Unternehmen kommen und eben speziell auch Frauen. Mit Women in Mobility haben wir eine Plattform, wo wir zusammenkommen, wo wir uns vernetzen, wo wir gemeinsam Projekte machen. Und das Nette an Women in Mobility ist, dass da von Student bis hin zum CEO alles dabei ist. Wir uns untereinander vernetzen und versuchen damit auch noch neue Gesichter, neue Personen für Mobilität zu interessieren. Also wir haben da ganz viele verschiedene Formate, um uns einerseits eben untereinander, aber eben auch neue Leute in die Mobilität zu bringen und zu zeigen, welches spannendes Themenfeld das eigentlich ist.
Und es geht ja da, gehe ich jetzt einmal ganz stark davon aus, nicht nur um den Individualverkehr, um Pkw, sondern die ganze Bandbreite.
Die gesamte Bandbreite, also gesagt, wie von Studentin bis CEO, genauso die gesamte Themenbreite. Wir schauen auch immer, was interessiert gerade die Leute, was sollte man vielleicht heuer unbedingt als Thema machen, welche Gesichter, welche Personen sind da interessant, die wir einladen könnten. Wir machen sehr viele Veranstaltungen aber wirklich querbeet durch. Also beispielsweise, wir hatten jetzt ein Event BIM dich in die Zukunft, wo wir mit der Altstadt BIM durch Wien gefahren sind und über die Zukunft der Mobilität gesprochen haben. Also wirklich sehr, sehr bunt.
Women in Mobility ist ja wahrscheinlich ein Punkt, wenn wir über Mobilität sprechen, da gibt es ja unglaublich viele Zielgruppen, oder? Also was ist jetzt die Normmobilität, ist die gute Frage, weil wir reden von Frauen, wir reden von alten Menschen, es gibt Menschen mit Behinderungen, Kinder. Was ist jetzt, wenn wir, nachdem ihr Women in Mobility gegründet habt, was sind hier besondere Unterschiede, was sind hier besondere Needs, was würdest du sagen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, so diese ganze Bandbreite sich natürlich anzuschauen. Ich finde auch den Begriff Gender Mobility netter als jetzt spezifisch Frau-Mann, aber es ist eben oft die Einteilung, wo man dann einen Blick reinwirft und es ist auch einfach wichtig, sich anzuschauen, wie sind wir unterschiedlich mobil und was brauchen wir. Und wenn man da jetzt spezifisch in das Thema weibliche Mobilität geht, sind das eigentlich vor allem zwei Aspekte. Das eine ist wirklich spezifisch, weil es darum geht, beispielsweise Verkehrssicherheit. Das eine ist eben dieses, wie fühle ich mich sicher, bin ich sicher, wenn ich mobil bin. Das andere ist aber auch, das plakativste Beispiel ist der Crash-Test-Dummy. Da gab es ewig lang immer nur Tests mit männlichen Dummies in einer Größe. Das deckt die Vielfalt nicht ab. Und wenn man jetzt sich eine Frau anschaut, wir sind anatomisch, also jetzt rein von der Zusammensetzung einfach anders. Und wenn da jetzt ein Unfall passiert, dann trifft uns das halt auch anders und wir haben ein höheres Verletzungsrisiko. Das ist beispielsweise auch bei Verkehrsunfällen, haben Frauen ein höheres Risiko, aber sich zu verletzen.
Wurde das geändert, der Crash-Test-Dummy? Ich weiß es gar nicht, ich habe die Diskussion mitverfolgt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das geändert wurde.
Soweit ich weiß, ist es größtenteils schon geändert worden. Okay. Also es geht ja sowohl um die Größe, Zusammensetzung und alles, aber es ist immer noch, man merkt schon, es ist erst am Entstehen, auch bei anderen Themen. Also das ist so dieser große Bulk, den kann man Sicherheit nennen. Und der andere Teil ist, so würde ich hoffen, nicht unbedingt Frauenthema, sondern einfach ein Thema, was zukünftig und teilweise auch schon jetzt viel mehr betrifft. Das sind so komplexe Wege. Ich habe nicht nur diesen klassischen von zu Hause in die Arbeit und wieder zurück, sondern ich habe Besorgungen, ich habe Versorgungstätigkeit, ich habe Freizeitaktivität, also ganz viele Dinge, die meinen Weg einfach komplexer machen. Und es ist einfach noch so, dass Frauen öfter diese Care-Tätigkeit, also dieses auf die Kinder aufpassen, auf Älteren helfen und Co., das übernehmen noch öfter Frauen. Und dadurch wird aber auch dieser Weg einfach viel komplexer, weil ich viele Dinge verbinden muss, plus dann ja auf dem Weg ja auch unter Anführungszeichen eingeschränkt bin oder halt gewisse Bedürfnisse habe. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Teil, der bisher einfach zu wenig berücksichtigt worden ist.
Also du würdest sagen, jetzt rein, wenn du an die Verkehrsplanung denkst, bis jetzt sind es Dinge, die wenig mitbedacht worden sind.
Genau, also man sieht, wenn man sich Städte anschaut, es sind sehr zentral ins Stadtzentrum und wieder raus geplant, so diese typischen Wege, ich fahre von meinem Wohnort zur Arbeit und wieder zurück. Und die ganzen Querverbindungen, also und auch dieses Lebenswerte dort, wo ich wohne, es ist extrem autogerecht geplant, wenn man sich Städte anschaut. Und das spiegelt halt auch einfach nicht die Wege wider, die wir eigentlich zurücklegen.
Aber das ist ja, diese Frage habe ich mir auch aufnotiert, die wollte ich dir grundsätzlich auch stellen, ist, wann hat man eigentlich begonnen, Städte für Autos zu planen und wann hört es wieder auf? Wann plant man Städte wieder für Menschen?
Ich hoffe, es hört schon vorgestern auf. Nein, man sieht auch schon gute Beispiele, sei es der Superblock wie in Barcelona, wo jetzt auch die ersten Versuche in Österreich gestartet sind.
Da kannst du mal ganz kurz für alle, die das nicht wissen, erklären, was dieser Superblock, was auszeichnet, was das ist?
Also Superblock ist das Typische, was man in Barcelona kennt, wo wirklich mehrere Blocks zusammengeschlossen sind und wo innerhalb dieser Blocks nur Fußgehen und Radfahren ist. Und wo du wirklich verkehrsberuhigte Zone innerhalb von dem Block hast, plus halt auch Sitzgelegenheiten, Begrünung, alle möglichen Dinge hast, um das einfach lebenswerter zu gestalten. Und das ermöglicht, dass man diesen gefährlichen Verkehr, Autoverkehr raushält aus dem Bereich und dass beispielsweise Kinder wieder draußen spielen können, dass man wieder sicher, ohne Angst haben zu müssen, dass man jetzt das Auto übersehen hat und ähnliches, sich in dem Bereich bewegen kann.
Es ist ja auch, was man jetzt immer wieder diskutiert und ich habe da auch Dokumentation drüber gesehen, ist diese 15-Minuten-Stadt. Ich glaube, Paris ist so ein Beispiel davon. Kannst du da auch ein bisschen was erzählen, was so das Konzept dahinter ist?
Also ich glaube, diese ganzen Konzepte müssen eigentlich einfach alles zusammendenken und alles gemeinsam umsetzen. Bei der 15-Minuten-Stadt geht es darum, dass ich alle Orte des täglichen Bedarfs, also alles, was ich so am Tag brauche, von Kindergarten bis Einkaufen und Co., dass ich das in 15 Minuten erreichen kann. Mhm. Und nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß oder mit dem Rad, beziehungsweise öffentlicher Verkehr. Und da müssen wir dann auch anders denken. Damit ich das wirklich alles erreichen kann, müssen Städte neu gestaltet werden, muss eben mehr Platz geschaffen werden für Fuß- und Radfahren. Es muss sicherer sein, es muss eine Aufenthaltsqualität sein, man muss auch wieder schauen. Wir haben beispielsweise das Problem, dass in kleineren Städten oft Leerstand ist und dass dann das Einkaufszentrum am Stadtrand ist. In einer 15-Minuten-Stadt muss das direkt im Umfeld sein und auch zugänglich. Also da ist wieder ein Umdenken und eigentlich auch oft ein Zurück zu dem von den Strukturen, die wir gehabt haben, aber eben nochmal verbessert und also für alle die Bedarfe eben auch abgedeckt. Mhm.
Das ist, du bist ja ursprünglich Grazerin,
ja.
Lebst in Wien.
Ja.
Wenn du jetzt Graz mit Wien vergleichst, also nicht unbedingt per se, ja. Muss jetzt nicht Graz mit Wien sein, aber eine mittlere ja. Stadt mit einer Großstadt, wie würdest du sagen, was sind da die größten Unterschiede bezüglich Mobilitätsverhalten oder wie empfindest du das?
Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil beispielsweise Wien ja oft sich was im Grätzl abspielt oder auch etwas in einem gewissen Bereich. Also es sind nicht alle Wienerinnen und Wiener in Gesamt-Wien unterwegs. Und andererseits, wenn man sich jetzt eine Stadt wie Graz anschaut, da ist alles super mit dem Rad erreichbar beispielsweise. Also es ist so eine sehr radfahrfreundliche Stadt. Es ist alles näher beisammen sozusagen. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, sich den jeweiligen Kontext anzuschauen. Wie sind die Leute unterwegs? Was brauchen sie? Welche zum Beispiel Relationen? Also von wo nach wo fahren sie? Wo sind sie unterwegs? Wo braucht man neue Angebote? Und ich finde, was Graz hoffentlich gut macht, zumindest haben sie es jetzt mal beschlossen, ist, dass sie eine andere Priorisierung reingeben. Also ich sage, als allererster Stelle stehen zu Fußgehende. Mhm. Also dann kommt das Radfahren. Dann kommt der öffentliche Verkehr und danach erst eben Autofahren, Motorisierter. Und das dann so zu gestalten, das gibt schon einen extremen Mehrwert. Mhm. Aber ja, also ich glaube, der Kontext ist schon sehr, sehr wichtig.
Aber so wie du das beschreibst, stelle ich mir die Frage, geht das nicht eh schon sehr in die Richtung 15 Minuten? Also, sind wir da noch sehr weit weg? Brauchen Konzepte einen Namen, damit man sie umsetzt?
Oder? Sie brauchen nicht unbedingt einen Namen, aber es verschafft ihnen Sichtbarkeit. Es ist halt einfach, wenn man irgendwas nicht herzeigt und was nicht sichtbar ist, dann wird es nicht getan. Es gibt sicher an vielen, nicht nur in Österreich, Städten, Ecken und Enden, wo so eine 15-Minuten-Stadt umgesetzt ist. Aber sich das ganz konkret nochmal anzuschauen, macht schon Sinn und sich einfach zu hinterfragen, können die Leute, die hier wohnen, im Umfeld sicher angenehm unterwegs sein, können die ihre Sachen erledigen, ohne dass sie so Abhängigkeiten schaffen. Es ist ja oft, man will ja gar nicht Auto fahren, oft ist es entweder Gewohnheit oder man muss, weil die Verbindungen schwierig sind. Also da das wirklich mal so bewusst zu überlegen und sich bewusst auch anzuschauen, wer wohnt da, wie sind die mobil, was braucht man dafür? Weil, wie gesagt, derzeit ist so der Einheitsmensch, dafür ist geplant und das sind wir einfach nicht alle.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe, Mobilität ist ja eins der größten Treiber der Klimakrise, immer noch unser Mobilitätsverhalten, der Individualverkehr und da gab's, oder ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt, Andreas Sator, der Journalist und Podcaster, hat da was Spannendes gemacht. Der hat seine Radwege dokumentiert und hat auch seine Follower quasi aufgerufen, das auch zu tun. Und ich habe immer wieder mal so ein bisschen reingeschaut, was da passiert ist und das ist ganz interessant, weil ganz oft sind diese Radwege quasi im Nichts gelandet. Also der Radweg war plötzlich aus oder es war nicht klar, wie geht er jetzt weiter. Es war die Verkehrssituation unübersichtlich oder sie war vollgeparkt und man hat halt einfach auch nichts gemacht. Und es geht ja jetzt, glaube ich, nicht immer nur per se ums Radfahren, sondern es geht auch um Fußgänger. Es geht um Nichterreichbarkeit mittels öffentlicher Verkehrsmittel. Also ich glaube, Mobilität ist ja eine sehr große Baustelle, wenn es darum geht, sie für alle möglich zu machen, oder?
Genau, also ich glaube, das Schwierigste ist, alles zusammenzubekommen. Das sind Barrieren, politische Barrieren, das sind administrative Barrieren, das sind aber auch Barrieren, weil wir alles, was man so sich an Daten anschaut, sind so gesammelt in einem Konglomerat und so sind die Leute unterwegs und das brauchen sie. Und man kann auch gar nicht, man kann nicht planen, wenn man den Überblick hat. Also ich mag den Satz so gern, ich plane für das, was ich kenne. Mhm. Wenn ich nicht die ganzen Stimmen einbeziehe, dann kann ich es gar nicht wissen. Und ich fahre extrem viel Fahrrad, sowohl damals in Graz als auch jetzt in Wien und auch in anderen Städten. Und man denkt sich immer, sind die das geplant haben, sind die da durchgefahren? Sind die mit den verschiedenen Brillen? Wie fahre ich mit einem Lastenrad? Wie bin ich mit einem Anhänger unterwegs? Also es ist, ich glaube, da sind die Daten extrem wichtig, dass wir da einfach ein Umdenken haben und diversere Daten erheben. Das ist ja auch mit dem Grund, warum wir da uns jetzt vertieft haben mit Punkt vor Strich. Ja. Und das andere ist auch wirklich, das alles dann auch mit einzubeziehen. Und wenn ich jetzt als Planer, Planerin etwas plane, ich kann nicht alles einbeziehen, wenn ich nicht auch Bürgerinnenbeteiligung, wenn ich mir eben diese Diversität in den Daten anschaue, wenn ich es vielleicht selbst mal erlebt habe. Ich finde es zum Beispiel super, so Museen, wo man beispielsweise mal erlebt, wie erlebe ich die Stadt als blinder Mensch oder wie erlebe ich das, wenn ich jetzt nichts höre, dass man das auch einfach mal in diese Schuhe sich hineinbegibt und mal ausprobiert, macht das so Sinn, wie wir das eigentlich gerade planen.
Mhm. Ganz spannend finde ich ja auch Planen für Kinder. Gerade Kinder, alles, was wir den Kindern jetzt lernen, das werden sie dann später halt auch machen. Wenn wir unseren Kindern jetzt nicht ein Mobilitätsverhalten lernen, das halt auch zukunftsorientiert ist, dann werden sie es als Erwachsene nicht umstellen. Deshalb frage ich mich schon, warum wird genau die Zielgruppe eigentlich so gar nicht mitbedacht?
Ja, es ist auch immer, es ist natürlich schwierig, an die Zielgruppe heranzukommen. Ja. Sind viele Barrieren auch in der Hinsicht. Aber es ist umso wichtiger, sie mitzunehmen. Weil wenn man sich denkt, ich plane für Kinder, dann ist es ja für kindgerecht, ist eigentlich für alle gerecht. Mhm. Weil wenn ich auf das achte, dann habe ich einfach ein, das ist genauso wie Barrierefreiheit, wenn ich darauf achte, dann ist das ja für alle gut. Mhm. Also es haben ja alle einen Benefit davon, wenn ich so plane. Und das finde ich auch sehr schade, weil das ist auch etwas Greifbares. Wenn ich sage, ich baue etwas kindgerecht, ich mache etwas kindgerecht, ich mache was für die nächste Generation, für eure Kinder, das sollte eigentlich einen extrem großen Hebel haben und viel, viel wichtiger sein. Mhm. Man merkt schon, da wird viel getan, da gibt es Initiativen auf Bundesebene, in den Städten, es gibt eine Kinderbürgermeisterin, also solche Dinge. Aber da könnte es noch viel, viel mehr geben und vor allem dann auch wirklich die Umsetzung. Also, dass man nicht nur diese Initiativen hat und die Ideen und dass das dann vielleicht ein Versuch ist oder mal für eine Woche oder sowas wie die Kittikel Mess, wo man dann Straßenzug sperrt und mal alle mit dem Fahrrad fahren können, sondern dass das wirklich umgesetzt wird und in der Planung berücksichtigt. Also der Schritt, der fehlt oft.
Wenn du jetzt an Österreich denkst, wenn sich jemand wirklich für dieses Thema interessiert, fallen dir in Österreich so 2-3 Orte ein, wo du sagst, die kann man sich anschauen, weil da ist etwas besonders gut umgesetzt worden. Wo kann man hingehen und kann man sich was anschauen und sagen, das kann ich hernehmen als Best-Practice-Beispiel?
Ja, ich finde es schwierig, weil es oft kleinteilig ist. Es sind so oft ganz kleine Projekte, wo man dann nicht zwei Straßen weiterschauen darf, sondern wirklich noch dorthin. Beispielsweise in Wien das Nordbahnviertel. Da gibt es neben dem Bednerpark, also es ist ein Park in dem Viertel, ein Bereich, der für Autos gesperrt ist, wo aber auch wirklich am Boden grafisch alles Mögliche aufgezeichnet wird, was man dann nutzen kann. Also ich habe da schon Leute gesehen, die das als Slalom fürs Radfahren zum Üben verwenden. Da haben aber auch schon Leute Tennis gespielt. Also das kann man dann halt einfach, dass man diesen Raum zurückbekommt und das wieder nutzen kann. Also solche auch kleinen Projekte, aber wenn man die vervielfältigen und das noch viel breiter denkt, dann sind die echt super. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil wir vorher Superblock gesprochen haben. Da gibt es jetzt auch die ersten Projekte. Und ich weiß auch, dass Graz zumindest schon mal davon mauschelt, wie das dann wirklich umgesetzt wird. Weil das ist ja oft, darf man schon sagen, das österreichische Variante ist immer, machen wir so ein bisschen, aber nicht ganz. Ob das dann wirklich, weil wenn man es nicht ganz umsetzt, dann sieht man auch nicht die ganze Wirkung. Und das Wichtige für die Leute ist, damit sie es akzeptieren und damit sie sagen, das ist was Gutes, ist, das muss eine Wirkung haben. Man muss sehen, das bringt was. Es bringt was für die Gesellschaft, es bringt aber auch für alle was und es schließt niemanden aus. Also wenn man das zeigt, und dafür muss man aber auch mutig sein und wirklich richtig umsetzen.
Du, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine Frage: Wie geht's weiter mit Women in Mobility und Punkt vor Strich? Wie fast jeder durch die 2 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, pandemiebedingt wahrscheinlich sehr viel online machen müssen. Aber wie ist es geplant in nächster Zeit? Was tut sich bei euch?
Also Women in Mobility ist der Hub. Er ist auch jetzt voll am Laufen, würde ich sagen. Wir haben gerade erst einen Datenspaziergang quer durch Wien gehabt und wollen da auch noch mehr machen. Natürlich nutzen wir es jetzt aus, dass wir rausgehen können. Ja. Ist natürlich jetzt in der jetzigen Zeit einfacher. Haben auch ganz einfache Formate wie Heuriger und Co. wieder geplant, damit die Leute zusammenbekommen. Und wir setzen sehr stark verschiedenste Themen. Also arbeiten auch mit anderen Organisationen zusammen, dass wir nicht nur in unserem eigenen diskutieren, sondern auch mit anderen gemeinsam. Also da geht es einfach stark weiter.
Und offen für alle?
Ja, offen für alle. Mhm. Jede, wie auch immer Lust hat, gerne dabei. Also wir schließen niemanden aus. Und ich glaube, es ist auch besonders spannend, weil dadurch, dass wir Themen in den Fokus setzen, ist es halt auch für viele interessant, dabei zu sein. Mhm. Genau, und Punkt vor Strich, wir haben uns letztes Jahr gegründet und sind jetzt so richtig in der Aufbauphase. Mhm. Und wir haben jetzt die ersten Projekte, haben wir eingereicht. Wenn wir die kriegen, dann werden wir starten und wirklich eine Datenplattform für Gender Mobility aufbauen und alles Mögliche dann dazu, von Trainings bis Workshops und Co., bieten wir an, dass wir da wirklich das Thema voranpushen und zeigen, wie kann man mehr Diversität in die Planung und in die Mobilität grundsätzlich bringen.
Das heißt, also für alle, die sich interessieren, jeder kann sich gern einbringen bei eurem Hub Women in Mobility. Die Türen sind offen.
Auf jeden Fall.
Und wir hören sicher noch einiges von dir und von euch, auch über den VCÖ natürlich. Unser Podcast heißt ja 11 Ideen, um die Welt zu einer besseren, gerechteren und auch nachhaltigeren zu machen. Und wie immer frage ich auch dich, ob du für unsere ZuseherInnen, ZuhörerInnen 3 Tipps hast, was sie selbst auch beitragen können, selbst tun können, nachdem du Mobilitätsexpertin bist. Ja. Richtet sich natürlich meine Frage an dich als Mobilitätsexpertin. Was würdest du uns einfach auch raten, wie können wir unser Mobilitätsverhalten ändern, verbessern?
Ja, also der erste Tipp wäre, aktiv zu werden, also selber einfach mal Dinge auszuprobieren, beispielsweise mal mit dem Rad in die Arbeit fahren, zu Fuß gehen, schauen, ob da vielleicht neue Angebote rundherum sind, Carsharing, Bikesharing, ähnliches, und das einfach mal zu machen. Mobilität ist Gewohnheit, das überlege ich einfach nicht jeden Tag, ob ich da jetzt ins Auto steige oder ob ich jetzt mit der Straßenbahn fahre oder ähnliches, dementsprechend halt vielleicht mal zu schauen, was könnte ich anders machen und auszuprobieren. Und da kommt man dann auch drauf, was läuft vielleicht schief, und das kommt gleich zum zweiten Punkt. Aktiv werden, also einfach auch laut werden und zu zeigen, was läuft alles falsch. Du hast vorher vom Twitter gesprochen und diesem Aufzeichnen von den eigenen Wegen. Twitter ist ein Medium, es gibt ganz, ganz viele, die Radlobby beispielsweise ist zum Thema Radfahren super Adressat, wo man dann einfach sagen kann, hey, da funktioniert es einfach nicht, da ist ein Schild im Weg, da sehe ich überhaupt nichts, da müsste der Radweg eigentlich weitergehen, es auch einfach aufzuzeigen und zu sagen, was läuft eigentlich alles schief, weil desto mehr Stimmen wir haben und desto lauter wir sind, desto eher passiert auch etwas. Mhm. Und das Dritte ist vielleicht so, auch auf out of Comfort Zone teilweise rauszugehen. Also der erste Schritt ist immer der schwierigste.
Ja, vielen Dank, Lina, vor allem für den letzten Satz. Der erste Schritt ist immer der schwierigste. Ich glaube, den kennt fast jeder in unterschiedlichsten Bereichen und gerade Mobilität. Da sollten wir uns das auch sehr zu Herzen nehmen, vor allem, wenn es darum geht, uns der großen Krise zu stellen, der großen Krise unserer Zeit. Ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch. Was nehme ich mit aus dem Gespräch? Ja, wir müssen einfach unser Verhalten auch sehr gut überdenken. Wir persönlich, wir müssen aber auch einfordern, dass sich für uns einiges verändert. Laut werden, hast du gesagt, bei deinen Tipps. Aufzeigen, was wir brauchen, aufzeigen, was nicht passt. Das finde ich sehr gut. Und ja, ich wiederhole es gern noch einmal, jeder, der sich einbringen will. Women in Mobility ist für alle offen. Sehr schönes Startup, sehr schöne, nennt sie euch selber ein Startup, ich weiß gar nicht.
Wir sind ein offenes Netzwerk.
Ein offenes Netzwerk. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank auch an alle ZuseherInnen, ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Zu sehen und zu hören gibt es wie immer diesen Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auf unserer Webseite www.next-incubator.com. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich auf das nächste Mal und ja, tschüss, baba.